Der Predigtext für den heutigen Sonntag, der steht in Markus 4, 26 bis 34. Das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Zu den versammelten Menschen sagte Jesus: Mit der neuen Welt ist es wie mit dem Bauern und seiner Saat. Er hat gesät, so geht er nach Hause, legt sich nachts schlafen, steht morgens wieder auf und das die viele Tage lang. Inzwischen geht die Saat auf und wächst. Der Bauer weiß nicht, wie es kommt. Ganz von selbst lässt der Boden die Pflanzen wachsen und die Frucht bringen. Zuerst kommen die Halme, dann bilden sich die Ähren und schließlich füllen sie sich mit Körner. Sobald das Korn reif ist, schickt der Bauer den Schnitter, denn es ist Zeit zur Ernte. Der kleine Jan, gerade mal 10 Jahre alt, darf zum ersten Mal ganz allein mit dem Zug zu Oma und Opa in die Ferien fahren. Die Eltern sind sich dessen gewiss, dass der kleine Sohn dort eine schöne, angenehme Zeit erleben wird. Am Ende der Ferien holen ihn die Eltern am Bahnhof wieder ab. Doch Jan kommt ihnen mit einem völlig mürrischen Gesicht entgegen und schreit schon von Weitem ganz laut: Nie, nie, nie wieder fahre ich zu Oma und Opa in die Ferien. Nie. Der Vater, total entsetzt, und fragt den Sohn: Sag mal, Jan, was ist denn eigentlich passiert, dass du so aufgebracht bist? Da platzt es aus dem kleinen Jungen heraus und sagt: Stellt euch nur mal vor, Oma und Opa sitzen abends nur da und haben nichts, aber auch rein gar nichts an. Die Mutter, total entsetzt, was sie da hört, fragt zurück und sagt: Jan, was heißt das? Oma und Opa haben abends einfach nichts an. Ja, Oma und Opa, die haben abends weder einen Fernseher an, noch eine Playstation, noch ein Handy. Rein gar nichts. Einfach stille sein und schweigen, das ist eine Eigenschaft, die nicht nur in unserer Zeit heute verloren gegangen ist, sondern schon wesentlich früher. Und so schreibt zum Beispiel auch der dänische Philosoph und Theologe, und man muss sich da dazu noch merken, er lebte in der Zeit von 1803 bis 1855 Folgendes: Schaffe Schweigen. Der Mensch, dieser kluge Kopf, ist gleichsam schlaflos geworden. Und immer neue Mittel zu erfinden, den Lärm zu vermehren, um möglichst schnell im größten Maßstab das Getöse, das Nichtsagende auszubreiten, schaffe Schweigen. Was würde dieser scharfsinnige Theologe heute denken, fühlen, wenn er in unserer Zeit leben würde, wo doch der Lärmpegel zu seiner damaligen Zeit doch eher harmlos war? Aber es ist auch in unseren Kirchen und Gemeinden heute so. Wir werden doch ständig von neuen Strukturveränderungen überrollt. Eine Einladung nach der anderen folgt zu Großveranstaltungen, zu Events. Ich will das jetzt hier nicht in Frage stellen, dass das nicht notwendig wäre und dass das pastoral auch begründet ist. Aber ich glaube, das tiefsinnigere Nachdenken über unsere eigenen Probleme in Kirchen und Gemeinden wäre doch hier wichtiger. Und so geht es doch jetzt auch hier. Wenn wir den Bauern bedenken, wie er seine Saat einfach aussät, schweigen und stille sein. Es geht dann von alleine auf. Und Fakt ist doch, dass die Wirkung des Wortes Gottes doch nur aus der Stille kommen kann. Also, wir müssen zuerst unseren Beitrag dazu beitragen, damit wir auch die Wirkung des Wortes Gottes hören können. Und die kommt, sage und schreibe, sogar manchmal auch aus dem Schlaf. Ich denke an diesem Punkt oft an eine Tante zurück. In ihren jungen Jahren lernte sie den Beruf der Krankenschwester in einem Diakonissenkrankenhaus in Wittenberg. Am Tag ihrer mündlichen Abschlussprüfung, so erzählte sie mir mal, da litt sie unwahrscheinlich unter einer Müdigkeit. Sie selber konnte sich das überhaupt nicht erklären. Wo die anderen Mitschwestern aufgeregt vor dem Prüfungszimmer auf und ab liefen, da saß sie in einer Ecke und kämpfte verzweifelt gegen die Müdigkeit an. Anscheinend ist das auch dem Prüfungsvorsitzenden, einem Professor, aufgefallen. Und so stellte er ihr zugleich zu Beginn der Prüfung die erste Frage. Verwundert musste er feststellen, dass die Antwort, die meine Tante ihm gab, zu seiner vollsten Zufriedenheit ausfiel. Und so sagte er mehr oder weniger laut zu seinen Kollegen: Liebe Kollegen, nie hätte ich in meinem Leben gedacht, dass die Aussage aus Psalm 127, Vers 2, wo es heißt, dem Seinen gibt's der Herr im Schlaf, einmal wirklich zutreffen wird. Wenn wir hier von einem Schlaf sprechen, so meinen wir auf gar keinen Fall ein verschlafenes Christentum. Ganz im Gegenteil. Der Boden muss fachgerecht vorher bearbeitet werden, bevor gesät wird. Und das ist auch in Kirchen und Gemeinden oft eine unwahrscheinlich harte Arbeit. Wenn wir diese Arbeit aber dann getan haben und wenn wir sie dann noch zusätzlich gut getan haben, dann haben wir das Unsere getan. Dann ist sozusagen für uns Endstation. Und genau diese Tatsache ist ein guter Trost auch für Eltern, die ihre Kinder schon von klein auf mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht haben, die mit ihm gebetet und über das Kind gebetet haben, die ihnen ein christliches Familienleben vorgelebt haben und dann feststellen müssen, dass alles gar keine Früchte trägt. Der einzige Trost, den man solchen Eltern nur geben kann, ist der, dass eben Wachstum und Gedeihen nicht in unserer Hand liegt. Und durch all diese Schwierigkeiten, wo wir auch heute durchgehen, da müssen wir doch immer wieder getrost darüber nachdenken, dass von einer ganz anderen Seite noch ein ganz anderer Strom fließt. Als damals die Sintflut verlaufen war und am dunklen Himmel sich jetzt noch ein Regenbogen gebildet hat, da sprach Gott das unwahrscheinlich große Versprechen. Wir können das im 1. Mose 8, 22 nachlesen. Solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir kriegen bei allem, was heute als Chaos zu beobachten ist, wir kriegen diese Erde nicht unter. Wir kriegen diese Erde nicht unter, weil sie so solide gebaut ist. Nein, wir kriegen diese Erde nicht unter, weil Gottes Liebe und Gottes Versprechen dahinter steht. Und bei all seinen Leerläufen, die der Mensch heute veranstaltet, da kommt doch Gott mit seinen Plänen ans Ziel. Er weiß, was er will. Und er tut, was er will. Und er kommt immer zu seinem Ziel, das er sich ausgedacht hat. Und wenn wir mal am jüngsten Tag einmal zurückblicken und auf unser Leben dann eine Einsicht bekommen, als wir am Grab unserer Liebsten standen, wo wir dachten, jetzt ist alles aus. Oder als uns eine heimtückische Krankheit überfallen hat, wo wir schon das Ende kommen sahen, dann sehen wir, dass dies alles nur Stationen waren, die Gott sich für unser Leben ausgedacht hat. Das waren seine Pläne. Und spätestens dann werden wir sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich sorgenloser durchs Leben gegangen. Oder wenn ich das auch nur geahnt hätte, dann wäre mir vieles erspart geblieben. Aber nun stellt sich doch für uns die Frage, wie komme ich denn jetzt eigentlich in meinem jetzigen Leben noch zu dieser Gelassenheit? Da werfen wir doch mal zuerst mal einen Blick auf Jesus selber. Wie hat er es uns vorgelebt? Er zeigte uns, wenn er auch noch so bedrängt wurde, dass er mitten durch alle Menschen hindurchging. Er wusste ganz genau, ich bin nicht gekommen für die Massen. Ich bin gekommen für den Einzelnen. Das einzig allein war sein Auftrag. Und das können wir auch immer noch heute erleben. Ihm ist es zum Beispiel auch heute ganz egal, ob hier 5, 50 oder 100 sitzen. Ihm geht es um den Einzelnen. Als damals die Menschenmenge so groß war, dass kaum mehr einer stehen konnte, da sah er einen einzelnen Menschen auf einem Baum sitzen. Er hatte ihn vorher noch nie gekannt, aber er kannte seinen Namen. Und er rief ihn, Zachäus, komm herunter. Er sah den Kranken am Teiche Bethesda, da war nicht nur einer dort, da waren Hunderte, die auf eine Heilung und auf ein Wunder warteten. Aber er sah nur den einen. Er sah auch nur die Frau am Jakobsbrunnen. Er wusste genau die Zeit, wo diese Frau kommt. Und dieser Tag und diese Zeit war nur für sie reserviert. Er sah auch die Witwe, die hinter dem Sarg ihres einzelnen Sohnes herging. Und das ist doch für uns heute so unwahrscheinlich tröstlich, dass wir wissen dürfen, Gott sieht mich und Gott sieht meine Probleme. Jesus war kein Propagandist. Das merken wir daran, dass das Lesen in der Bibel und das Lesen im Wort und das Beten mit seinem Vater das Wichtigste war. Er holte sich von dort das Werkzeug für seinen Dienst. Aber er wusste zugleich auch ganz genau, dass in dieser Zeit, wo er mit Gott zusammen im Gebet war, dass da ein anderer sich um die Saat und um die Ernte kümmerte, dass da der Heilige Geist weitermachte. Und genau diese Erkenntnis, das kam auch Luther zugute. In einer Autobiografie von Luther können wir nachlesen, dass er am Tag 4 Stunden im Gebet verweilte. In dieser Zeit, wo er nur mit seinem Vater, mit Jesus allein war, da holte er sich die Gelassenheit, so dass er einmal am Tisch mit seiner Frau sagen konnte, solange ich jetzt hier das wittenbergische Bier trinke, das du gebraut hast, läuft das Evangelium auch ohne mich. Ja. Aber nun kann jetzt mir jemand entgegenhalten, das ist doch gerade aber das Problem. Wie komme ich denn überhaupt zu dieser Gelassenheit? Mir ist das alles ganz klar und mir leuchtet das alles auch ein. Aber wo finde ich jetzt hier den Schalter, den ich einfach nur umdrehen muss und ich habe das dann? Da gibt es leider Dinge in unserem Leben, die wir, ob trotzdem wir das alles genau erfassen und auch begreifen, einfach nicht tun können. Ich will das mal an einem Beispiel erklären. Ich kann ein Klavierkonzert von Mozart in seiner vollen musikalischen Struktur erkennen. Mir ist es auch ganz klar, welchen geistigen Inhalt dieses Konzert hat. Aber ich kann dieses Konzert trotzdem nicht spielen, obwohl mir alles so einleuchtend erscheint. Und warum nicht? Ich habe es nicht geübt. Und das sind Dinge, die wir nur durchs Üben erreichen können. Die stille Zeit am Morgen, das ist diese wichtigste Zeit eigentlich im Tagesablauf. Wo ich dann nur ganz allein mit Jesus im Wort und im Gebet zusammen bin. Wo ich die Bibel lese. Aber die Bibel nicht als Pflichtlektüre, denn dann würden wir sie abstempeln als die billigste Illustrierte der Welt. Sondern wo wir die Bibel betend lesen. Herr, was willst du mir heute sagen? Und dann, nur dann, eröffnet sich uns auch die Gemeinschaft mit ihm. Das sind Dinge, die wir uns einfach einüben müssen. Und das erfordert manchmal von uns aber auch, dass wir vielleicht früher aufstehen müssen. Wenn ich heute Morgen so durch die Gegend gefahren bin, dann denke ich immer dran, wie wichtig ist es meistens auch für Hundehalter, dass sie morgens mit ihrem, in aller Frühe mit ihrem Hund ausgehen. Ist es uns nicht wichtiger, dass wir morgens dann aber auch im Gebet einmal mit Gott ganz allein sind? Und das, egal wie voll das Programm für den kommenden Tag ist, ich gehe gelassener in diesen Tag hinein, weil ich weiß, einer geht mit. Ich bin nicht allein. Und nur von so können wir auch zu dieser Gelassenheit kommen. Die stille Zeit, das ist oft aber auch, kann man dazu gezwungen werden. Mir ist das einmal bei einer Wanderung passiert. Ich habe schon seit Jahrzehnten den Brauch und die Sitte, dass ich an einem Tag mal die ganze Verwandtschaft einlade zu einer Wanderung oder zu einer Besichtigung. Vor 4 Jahren trafen wir uns in Bad Herrenalb zur Gartenschau. Wir fuhren da früh morgens mit 2 Busse weit hoch hinaus über Bad Herrenalb hinweg. Und wanderten dann mit einem Wanderführer wieder hinunter durch ein Tal. Den Wanderführer konnte man fragen, was man wollte. Der hatte auf alles einfach eine Antwort. Und plötzlich blieb er an einer Waldlichtung stehen, wartete geduldig, bis sich alle um ihn herum versammelt hatten und sagte dann, jetzt schaltet jeder sein Handy aus, und keiner redet mit dem anderen jetzt mehr. Und so bleiben wir jetzt hier 15 Minuten stehen und betrachten nur mal das vor uns liegende Tal. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war der, das kann der jetzt nicht bringen. Das ist absolut unmöglich. Weiß der überhaupt, ob die 15 Minuten in der Wanderzeit von 2,5 Stunden eingeplant ist? Weiß der überhaupt, dass wir punkt 12:30 im Lokal sein müssen, weil nach uns noch eine andere Wandergruppe kommt? Und gerade als ich ansetzen wollte, um ihn all die Fragen zu stellen, zeigte er mir unmissverständlich, dass auch ich jetzt zum Schweigen verdonnert bin. Ich konnte dann nur an diesem Tal dann stehen und die Bäume so betrachten. Ich gebe zu, es dauerte schon einige Minuten, bis ich von meinen Emotionen runterkam. Doch dann plötzlich, ohne dass ich jetzt irgendeinen religiösen oder geistlichen Gedanken hatte, kam mir das Lied in den Sinn. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du. Wie groß bist du? Ich war mitten in einem Lobpreis drin. Und als der Wanderführer dann das Kommando gab zum Weiterwandern, muss ich ehrlich sagen, es war für mich fast wie eine kalte Dusche. Und wir kamen sage und schreibe eine Minute vor 12:30 genau richtig noch im Lokal an. Ich will das nur deshalb erwähnen, dass wir uns manchmal auch zu dieser Zeit einfach zwingen müssen. Aber uns steht heute noch ein ganz anderes Problem im Weg. Wir sind heute zu Menschen geworden, wo das Management gilt, wo wir immer denken, dass wir die Macher sind. Dass es ohne uns nicht geht, dass Erfolg oder Misserfolg immer von uns abhängt. Wir werden gefordert im Alltag, wo wir einfach auch unseren Mann stehen müssen. Und da war einmal eine Gemeinde, wo der Pastor eine Evangelisation machen wollte. Er lud dazu einen bekannten Evangelisten ein. Dieser Evangelist, der kam mit einer voller Emotion und mit vollem Aktivismus. Auto vollgepackt mit Geräten, Infomaterial und allem drum und dran. Er sprühte genauso vor Energie. Und am Abend vor der Evangelisation stand er vor dem Pastor hin und sagte: Ich bin bereit. Der Herr bedarf meiner. Der Pastor blieb ruhig stehen, schaute ihn an und sagte zu ihm: Lieber Freund, ich weiß, dass dieser Satz Jesus einmal gesagt hatte. Aber der sagte es nicht zu einem Menschen, sondern zu einem Esel. Und da müssen wir uns heute immer wieder auch daran erinnern lassen. Wenn wir unser Werk tun, dann ist es nicht unser Verdienst und unsere Errungenschaft. Wenn Jesus nicht mit eingesponnen wird, wenn Jesus nicht mit am Werk ist, dann ist unsere Arbeit vergeblich. Und die größten Manager, die heute immer nur meinen, sie wären die Macher, sind eigentlich im Grunde genommen die weltfremdesten Menschen. Denn Klugheit und Frömmigkeit liegen näher beieinander, als jede Weisheit uns lehren kann. Amen.